Das letzte Rennen der Saison 2025 ist Geschichte, Freunde. Lando Norris ist Weltmeister. Und was fehlt euch noch zum Glück? Natürlich unsere Fahrernoten. Die werden wir natürlich auch zum Grand Prix in Abu Dhabi jetzt vergeben. Bleibt also dran, wenn ihr wissen wollt, ja, wie wir die Leistung der jeweiligen Piloten, aller 20 Piloten beim Grand Prix in Abu Dhabi bewerten. Am ganzen Wochenende natürlich. Wir gehen wie gewohnt vor, von hinten nach vorne in der Konstrukteurswertung. In der Mitte spielen wir einmal mehr, auch zum letzten Mal in diesem Jahr, eine Episode im Kreis Fragen, wo wir uns gegenseitig eine Formel 1 Frage stellen, eine Wissensfrage. Ihr könnt natürlich mitraten. Ganz viel Spaß dabei, Sebastian. Ich würde sagen, auf ein letztes. Auf geht's, oder?
Los geht's. Und wir starten durch mit Alpine. 22 Punkte haben die auf dem Konto, aber lasst euch noch eines gesagt sein, es ist doch nicht die ganz letzte Folge dieses Jahr, also natürlich letzte Folge, die einen, also auch nicht die letzte Folge Fahrerwertungen, aber die letzte Folge Fahrerwertungen, die ein Grand Prix Wochenende unmittelbar bewertet. Wir kommen noch mit einer Gesamtausgabe raus, die sozusagen die ganze Saison nochmal gekapituliert, die Leistungen, also die Gesamtdurchschnittsnoten aller Piloten. Das ist natürlich unsere eigene Meinung, aber das ist nicht uninteressant, hilft euch vielleicht auch nochmal ein bisschen besser zu verstehen, wie wir die ganze Geschichte generell bewerten, wie wir die Fahrer einschätzen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der nicht deckungsgleich ist mit seiner WM-Wertung. Können wir euch auch schon mal verraten.
Auf jeden Fall.
Denn hier geht es ja auch darum, wie schneiden die Fahrer zum Beispiel auch in Relation unter anderem zu ihrem Material ab. Wir sagen nicht gleichzeitig, er hat jetzt gewonnen oder ist letzter gewonnen, deswegen hat er 0 Punkte oder 10, sondern wir schauen auch die Gründe an. Und dementsprechend legen wir los. Das Problem bei Alpine, unserem ersten, weil wir fangen ja mit den letzten an, in der Reihenfolge ist natürlich schon die ganze Saison, dass sie eigentlich immer oder zu großen Teilen das schlechteste Auto hatten. Und auch hier sind beide Fahrer ja mit stumpfen Waffen unterwegs gewesen. Pierre Gasly und Franco Colapinto, die beiden haben auch keine besonders vorzeigbaren Positionen rausgeholt, nämlich die beiden letzten, sowohl in der Quali als auch im Rennen. Sind Gasly beides mal 19. geworden und Colapinto beides mal 20. Dave, und eins kann ich auch sagen, Gasly, der hatte ja so das ein oder andere Scharmützel tatsächlich, das ihn theoretisch ein bisschen zurückgeworfen hat. Er ist trotzdem vor Colapinto reingekommen. Was sind deine Noten jetzt für dieses Rennen?
Naja, gähnendes Mittelmaß, würde ich sagen. Beide Piloten, sowohl Pierre Gasly als auch Franco Colapinto, bekommen von mir 5 Punkte für dieses letzte Rennwochenende. Ich glaube, damit tut man keinem weh. Es stellt auch einigermaßen bildhaft dar, wie ihre Leistung denn war in Relation zu ihrem Material, nämlich ganz okay. Ja, sie haben rausgeholt, wahrscheinlich ein bisschen so, was drin steckt, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Motivation dann natürlich nicht komplett am Anschlag war. Wenn man da das ganze Jahr über in so einer Gurke sitzt, dann ist man natürlich auch froh, wenn die Saison sich langsam dem Ende zu neigt. Sie haben beide keinen Blödsinn angestellt, sie haben sich da weitestgehend aus allem rausgehalten und sind da mitgefahren, sage ich mal. Viel mehr war für beide nicht zu holen. Klar, dass Pierre Gasly ein Stück weit besser ist als Colapinto, das ist auch ungefähr so natürlich die Hierarchie der beiden. Franco Colapinto wird im nächsten Jahr mehr zeigen müssen. Er hat seinen Sitz ja, so sicher, wie man ihn bei Alpine mit Briatore eben haben kann. Er hat eine Zusage, er wird sie nochmal beweisen dürfen, aber feststeht, da muss mehr kommen. Wir gehen davon aus, ihr wahrscheinlich dann auch, dass der Alpine nächstes Jahr konkurrenzfähiger sein wird mit einem Mercedes-Motor dann im Heck. Der sollte zumindest nicht der schlechteste sein, so wie es jetzt eben Alpine-Renault war. Deswegen denke ich, alle blicken voraus. Das Wochenende in Abu Dhabi, wie gesagt, haben sie ordentlich über die Runden gebracht. Die beiden letzten Plätze, da konnten sie nicht viel ausrichten. Das Auto war wirklich grottig in Abu Dhabi dann nochmal. Das war auf einigen Strecken dieses Jahr ein bisschen anders. Pierre Gasly hat den Alpine ja auch öfter mal ins Q3 gebracht sogar.
Ja.
Das war hier einfach, glaube ich, nicht drin. Die Strecke verlangt wirklich einem Auto alles ab. Es gibt schnelle, langsame Ecken, es braucht Topspeed, es braucht Traktion und von allem hat dieser Alpine leider zu wenig. Da können auch die besten Piloten der Welt nichts ausrichten. Deswegen mittelmäßige Leistung meiner Meinung nach. Du siehst das ein bisschen anders.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich gebe Pierre Gasly 7 Punkte und Franco Colapinto 5. Pierre Gasly hatte ja eine 5-Sekunden-Strafe bekommen wegen Track-Limit-Überschreitungen. Hat er dann im Verlauf des Rennens auch mit Hülkenberg Kontakt tatsächlich. Und trotzdem ist Colapinto nicht an ihm vorbeigekommen. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für die komplette, nicht die komplette Saison. Colapinto ist ja nicht die komplette Saison im Auto, aber zumindest für Colapintos komplette Saison, denn der hat ganz selten mal Akzente setzen können und eigentlich eigentlich ist das zu wenig. Aus meiner Sicht ist er halt deswegen vor allem drin, weil er eben so viel Sponsorengelder mitbringt, eine große Fanbasis hat und Briatore erhofft sich da wahrscheinlich so ein bisschen was, hat wahrscheinlich auch noch keinen wirklich guten Ersatz finden können, sonst hätte er den sicherlich meiner Meinung nach schon verpflichtet für nächstes Jahr. Also da ist wahrscheinlich zu viele Fragezeichen bei den Fahrern, die vielleicht verfügbar gewesen wären. Deswegen muss man mal schauen. Ich glaube, Franco Colapinto, der wackelt ganz gewaltig, auch wenn er formal die Zusage hat. Geld ist ja nicht alles, aber vieles auch bei so einem Team wie Alpine, das natürlich Geld gut gebrauchen kann. Ja, sie sind jetzt nicht absolut auf Hosen gebettet, auch wenn sie jetzt nicht das Armenhaus der Formel 1 sind sozusagen. aber mal schauen. Also es wird auch vieles davon abhängen, eben wie konkurrenzfähig alles außerhalb des Motors sozusagen sein wird bei Alpine. Kann mir schon vorstellen, dass die nächstes Jahr eine deutlich bessere Rolle spielt. Am Motor wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie du schon gesagt hast, nicht liegen. Insofern schauen wir mal weiter in unserer Reihenfolge. Und da sind wir schon bei Sauber angekommen, obwohl die deutlich mehr Punkte eingesammelt haben. 48 mehr an der Zahl, 70 insgesamt. Haben damit so diesen Kampf, der dann doch recht spannend war, zum Saisonende im Mittelfeld mit Haas, Aston Martin und den Racing Bulls dann, relativ deutlich dann verloren, wenn man zumindest mal dann auf Platz 6 bei den Racing Bulls schaut. 22 Punkte sind die nämlich davor. 9 hinter Haas sind sie geblieben, die waren vor ihnen. Und im Rennen und der Quali sah es folgendermaßen aus. Nico Hülkenberg, 18. Der hat sein Q1 leider in den Sand gesetzt. Und dann hat er sich aber gut vorgekämpft im Rennen. Gute Strategie auch gehabt. 9. geworden. Gabriel Bortoleto, bei dem war es ein bisschen umgekehrt. 7. geworden. Richtig stark. Es ist Q3 gefahren in der Quali. Und dann ging es ein bisschen zurück im Rennen. 11. ist er nur geworden. Und dann dementsprechend auch hinter den Teamkollegen zurückgefallen. Ja. Deine Werte. Tja.
Meine Wertung lautet, auch da Even Stevens, beide Piloten kriegen die gleiche Wertung von mir, sowohl Nico Hülkenberg als auch Gabi. Bortoleto kriegen von mir 9 Punkte für dieses Rennen. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Leistung der beiden, finde ich. Unterschiedlich gelagert aber, ja. Du hast angesprochen, Nico Hülkenberg hat im Qualifying, ja, versagt mehr oder weniger. P18 sieht richtig schlimm aus. Allerdings konnte er dann nicht allzu viel dafür. Er wurde zu spät rausgeschickt von seinem Team. Den Fehler sehe ich dann eher bei der Mannschaft als bei Nico Hülkenberg. Deswegen fällt er bei mir nicht so sehr ins Gewicht hier. Umso schöner ist es dann natürlich, dass er sich von diesem 18. Startplatz dann auf P9 sogar vorgekämpft hat. Und hat er da einen unglaublichen letzten Stint drin. Er hat in den letzten 8, 9, 10 Runden irgendwie 5 Piloten überholt. Hat ein bisschen Glück dann noch hinten raus, dass Stroll und Bahman bestraft wurden. Sprechen wir sicher gleich noch drüber. Aber sehr wohlverdiente Punkte meiner Meinung nach. Und er hat gezeigt, bei seinem 250. Grand Prix-Start übrigens, Glückwunsch dazu, Hülki, dass er immer noch nicht wirklich zum alten Eisen gehört. Also der hat es immer noch drauf. Er fährt die Rennen sehr souverän mit all seiner Erfahrung runter und holt Punkte, wenn Punkte drin sind. Toll gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Bortoleto hat ein bisschen Pech. Der hat den Großteil seiner Punkte, sag ich mal, bei mir im Qualifying geholt. Ja, Rang 7, Q3 mit dem Sauber. Ganz, ganz tolle Leistung auf jeden Fall. Im Rennen ging es ein bisschen zurück. Er hatte aber auch Probleme mit dem Auto. Er hat über Bouncing geklagt. Und am Ende des Tages war er ganz knapp 1-2 Sekunden hinter den Punkteringen, also hat es trotzdem fast geschafft, da noch was Zählbares zu holen. Sehr, sehr gute Leistung auf jeden Fall, gerade nach den zuletzt ein bisschen schwächeren Rennen. Tolle Recovery von Bortoleto, deswegen beide mit einem freudigen Augenzwinkern 9 Punkte von mir.
Ja, bei mir sieht es so aus, ich gebe beiden 8, also jeweils Altpunkt schlechter. Mhm. Ich habe auch lange überlegt, wie ich das Ganze bewerten soll. Ja, bei Hülkenberg halt nicht besser, weil er jetzt dann doch so früh ausgeschieden ist in der Quali, ja auch wenn da vieles zusammenkam, sehr unglücklich war und auch, wie ich ja schon in der letzten Video gesagt habe, es war ja auch super knapp, ne? Also
total.
Ja, haben wir auch gesagt, damals 2/10 Hamilton auf P4, Teamkollege Leclerc. Wahnsinn. Also das wären anderen Saisons, eine Position gewesen.
Wenn überhaupt.
Mit viel Abstand, genau. Ja. Also mit viel Abstand dann zur nächsten. Also das ist schon sehr, sehr knapp, wie es jetzt am Ende der Saison war. Ja, bei Bortoleto, wie gesagt, ist es ein bisschen andersrum gewesen. Der hat sehr, sehr früh gestoppt, ist dann, musste sich dann wieder zurückkämpfen, ist am Ende dann ja hinter dem Hülkenberg gelandet, hat dann auch die älteren Reifen gehabt, verglichen jetzt mit zum Beispiel Stroll, mit dem er dann noch gekämpft hat. Also das war alles nicht so einfach und dementsprechend werde ich die beiden jetzt wie du gleich bewerten, aber ein bisschen weiter unten, weil ich glaube, bei beiden wäre mehr drin gewesen, bei Hülkenberg mehr, wenn er eben das Quali besser geschafft hätte, wie gesagt, auch wenn es knapp war. Klar. Bei Bortoleto hätte eine bessere Strategie sicherlich auch nochmal geholfen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. War auf jeden Fall von beiden eine sehr, sehr gute Leistung und Bortoleto ganz knapp nicht in die Punkte gekommen, hätte er sich sicherlich verdient gehabt. Was man festhalten kann, da gehen wir sicherlich dann auch im großen Saisonrückblicks, keine Ahnung, wie wir es am Ende nennen werden, Saisonrückblicks, Fahrerbewertungsdurchschnittsfolge. Ah, Deutsch ist eine schöne Sprache. Griffiger
Titel, super.
Genau, so wird es bestimmt auch hochtrenden bei YouTube. Da gehen wir aber sicherlich noch ein bisschen näher drauf ein. Bortoleto, einer der ganz starken Rookies in der Saison. Er hatte zwei Off-Rennen, wo er ja jeweils rausgecrashed ist, aber insgesamt oft sehr nah an Hülkenberg dran. Häufig sogar in der Quali deutlich vor ihm und auch im Rennen ab und zu mal vorne ins Ziel gekommen. Also schöne Geschichte und ich weiß gerade nicht auswendig, was die Durchschnittsnote ist, aber dann kann ich mich genauso sehr auf die Folge freuen wie ihr. Dementsprechend Abo lohnt sich und damit springen wir zu Haas. Die haben, wie gesagt, 9 Punkte mehr als Kicksauber. Zum Glück heißen die nächstes Jahr aber diese ganze Kickstash, wie auch immer, Steak heißt es ja, stimmt. Also ist ja alles so
schlimm.
Dubioses Streaming, dubioses Glücksspiel. Weg damit und gut ist. Dadurch lieber dann Paulaner und Audi, die haben ja jetzt auch einen Deal geschlossen miteinander. Super. Ja, da kann man zumindest noch argumentieren, wenn es nicht um Alkohol, also wenn man alkoholkritisch ist, dass man sagt, naja, kannst du ja auch ein alkoholfreies Weizen oder Weißbier, je nachdem, wo ihr in Deutschland
damit
herkommt.
Damit werden sie auch werben. Das 0,0% Alkoholprodukt von Paulaner wird da am Start sein. Ja.
Was sonst kannst du bei der Formel 1 denn bewerben als Bierhersteller? Da musst du das alkoholfrei bewerben. Macht ja Heineken auch, könnt ihr an jeder Strecke sehen. Genau. Großer F1-Sponsor. So, jetzt aber Haas, Ocon und Behrmann. Und wie gesagt, 79 Punkte haben sie insgesamt eingesammelt, die beiden Kameraden. Ocon 8. in der Quali, 7. im Rennen und Behrmann 11. in der Quali und 12. im Rennen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein relativ ungewöhnliches Bild, weil Behrmann über weite Strecken der Saison, wahrsten Sinne des Wortes, seinen Teamkollegen im Griff hatte. Und das ist dann schon ein bisschen eine Überraschung gewesen. Denn Ocon, den hatten wir ja eigentlich schon als schon überdurchschnittlich bis dann doch relativ starken Fahrer eigentlich in den letzten Saisons wahrgenommen. Gerade eben mit dem Gradmesser Gasly bei Alpine, mit dem er sich lang duelliert hat. Ist aber jetzt im Haas nicht so gut zurechtgekommen, zumindest nicht so gut wie die Behrmann und ist von dem Rookie dann doch relativ klar in vielen Rennen an die Wand gefahren worden. Dieses Mal nicht, zum Saisonende nochmal echt ein Ausrufezeichen gesetzt und mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das war jetzt sozusagen der Akzent, den er setzen musste, damit er nicht mit einem schlechten Gewissen in die nächste Saison gehen muss, beziehungsweise dass er auch seinen Status sozusagen innerhalb vom Team nochmal irgendwie zementiert als jemand, der es doch noch kann.
Na, definitiv, und das wird auch entsprechend gewürdigt. Esteban Ocon bekommt von mir die Bestnote. 10 Punkte gebe ich ihm für dieses Abu Dhabi-Wochenende. Olli Behrmann kriegt 7. Das sieht dramatischer aus, als es ist, denn so viel schlechter war Olli Behrmann jetzt tatsächlich nicht. Aber er hat sich noch eine Strafe eingefangen, die war vermeidbar. Meiner Meinung nach, da hätte er auch bei mir ein bisschen mehr Punkte bekommen. Stattdessen hat er einen weiteren Punkt auf seine Strafe- und Sünderkartei bekommen in der Formel 1. Er liegt jetzt schon bei 10 und muss, glaube ich, noch ein paar Monate warten. Ich glaube, die ersten 6 Saisonrennen muss er irgendwie überstehen, bevor dann die ersten Punkte wieder verfallen. Die bleiben ja ein Jahr, ihr wisst es, auf der Kartei liegen. Und
direkt mal sagen, der holt sich was ab, so heißspornig wie der ist. Ja, außer er lernt ein bisschen was dazu. Denn das ist schon ein bisschen die Schwäche von ihm, so gut er fährt.
Das stimmt. Er gerät öfter in solche Situationen. Deswegen, wie gesagt, kleine Abwertung für ihn an dieser Stelle. Also auch sonst, er war gegen Esteban Ocon einfach wirklich der schwächere Pilot an diesem Wochenende. Das muss man ganz klar sagen. Es kam nicht oft vor, auch das hast du schon angedeutet, aber in Abu Dhabi eben schon. Und wie gesagt, mit dieser unnötigen Strafe gegen Lance Stroll da am Ende noch, da ging es übrigens um häufiges Spurwechseln auf dem geraden Stück, ganz genau wie Yuki Tsunoda es auch gemacht hat. Dafür hat auch Lance Stroll in einem anderen Duell eine Strafe bekommen, zu dem kommen wir aber gleich. Wie gesagt, Olli Behrmann hat auch ein bisschen zu oft die Spur gewechselt für den Geschmack der Rennkommissare, wurde dann mit einer Strafe belegt und kriegt auch von mir entsprechend nur 7 Punkte diesmal. Bei Esteban Ocon hingegen war das, glaube ich, das Maximum, was da drin war in dem Haas. Ja, das hat er endlich mal umgesetzt. Die Strecke liegt ihm grundsätzlich. Letztes Jahr konnte er nicht fahren, da wurde sein Alpine-Vertrag schon frühzeitig aufgelöst, damit er frühzeitig eben bei Haas andocken kann. Jack Doohan hat da sein Renndebüt gegeben für Alpine damals. Dieses Jahr war er wieder dabei und ja, direkt am Start. Haas konnte ein ordentliches Setup fahren. Diesmal, die konnten in ihrer Wohlfühlzone fahren, was die Bodenfreiheit angeht. Das ist auf so einer Top-Ebenen-Strecke dann ja wahrscheinlich allen möglich. Aber in diesem Wohlfühlfenster ging der Haas dann auch wirklich gut, wie eine Rakete. Und Ocon hat es direkt umgesetzt. Er hat sich sehr wohl gefühlt im Auto. P8 im Qualifying und P7 im Rennen. Also, was willst du denn da mehr holen, ja? Mit einem Haas? Ich glaube, viel mehr wäre nicht drin gewesen.
Hat er aber gesagt.
Eine Position gegen Alonso. Aber zu Alonso hat dann Ocon auch gesagt, dieser alte Fuchs, der hat alle Tricks noch drauf. Alonso hat da wieder seinen üblichen Trick ausgepackt, indem er das ganze Feld dann lange hinter sich hält, bisschen Reifen schon, und wenn es drauf ankommt, hat er Gas gegeben und Ocon meinte dann, ja, dann kannst du da nichts mehr machen. Dann war er plötzlich so weit weg, dass wir da keine Chance mehr hatten.
Also, der ist zugebaut, ne? Das meinst du damit, ja. Mit ein Feld hinter sich halten. Das ist dann nämlich einfacher, genau.
Ja, ganz genau. Also er hat alle anderen Piloten hinter sich gehalten in einem langen DRS-Train. Die haben sich die Reifen nach und nach kaputt gefahren. Alonso hingegen konnte in freier Luft hat sich das alles so eingeteilt, dass seine Reifen auch gut in Schuss waren und hatte dann hinten raus noch mächtig Puffer. Ja, da ging noch eine Menge. Also Alonso ist wirklich noch mit allen Wassern gewaschen. Hoffen wir mal, dass der nächste sein gutes Auto kriegt. Wie gesagt, Ocon 10,
Bärmel 7. Ja, ich gebe denen die gleiche Wertung. Ich habe mir auch während des Rennens aufgeschrieben, so in der Endphase sozusagen. Mhm. Ich gebe das dem Ocon 10, wenn er es schafft, den Hamilton hinter sich zu halten, denn der hat ja auch frischere Reifen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre so das i-Tüpfelchen. 9 kriegt er auf jeden Fall, aber wenn den Hamilton mit den frischen Reifen noch hinter sich hält, der ja im Rennen zumindest auch eine gute Figur gemacht hat, dann ist das für mich auf jeden Fall eine 10. Da vorne, wie gesagt, Alonso, der hat selber einen Sahnetag gehabt, ja, und das sehr, sehr kontrolliert alles gemacht. Also das war schon eine Top-Leistung, wie gesagt. Hast ja auch schon alles erwähnt. Bearman für mich eigentlich auch super. Und wenn er eben diese Strafe nicht bekommen hätte, und das kriegt er dann öfters, weil er dann, wie gesagt, schon ein bisschen heißspornig ist, dann hätte er für mich wahrscheinlich eine 8 oder 9. Das hatte ich mir auch so aufgeschrieben. Ja. Bis ich dann, also je nach Ocon habe ich gesagt, ne, wenn der Ocon 9 bekommt, kriegt der Bearman 8. Und wenn er 10 bekommt, kriegt der Bearman von mir 9, weil er ja auch nah dran war. Aber ja, wie gesagt, da gibt es halt dann nochmal das eine oder andere in der B-Note einen Abzug. Aber wirklich auch von ihm eine schöne Saison. Mehr insgesamt natürlich auch als von Bearman, von Ocon meine ich. Da bin ich auch mal gespannt. Wie gesagt, ich weiß auch hier nicht auswendig, wer von beiden dann die höhere Durchschnittsnote hat. Ich glaube mal ziemlich sicher und deutlich Bearman. Aber das werden wir, wie gesagt, in unserer großen Mega-Folge zu den Fahrernoten dann, die demnächst kommt, aufschlüsseln. Und damit sind wir bei Aston Martin. Wir haben ja schon ziemlich viel über Alonso geredet. Mal schauen, ob wir es da ein bisschen knapper jetzt hinbekommen. 89 Punkte haben die, damit genau 10 Punkte mehr als Haas. Und da hat dann hinten raus tatsächlich Alonso recht viel dazu beigesteuert. Aber jetzt auch mal Stroll, der ist ja dann auch noch 10. geworden im Rennen. 6. in der Quali und 6. im Rennen Alonso und Stroll 15. in der Quali. Also der König des Q3s, König des Q1 Ausscheidens ist weiterhin Stroll mit großem Abstand. 10. im Rennen, also da hat er einen ganz okayen Job gemacht.
Was sagst du? Ja. Ich habe auch direkt wieder die nächste Bestnote parat. Fernando Alonso kann ich auch keine andere Note als 10 geben. Das war überragend das ganze Wochenende über. Lance Stroll hingegen kriegt immer noch gute 7 Punkte. Ich denke, das war eines seiner besseren Wochenenden. Trotzdem muss man festhalten, der alte Mann Alonso hat dem jungen oder jüngeren Lance Stroll da wirklich 24 Mal ein eingeschenkt im Qualifying. Und wir wiederholen es immer wieder gerne. Das Qualifying ist jetzt nicht unbedingt die Paradedisziplin von Alonso. Er ist da sehr stark, er ist immer und überall sehr stark, aber im Rennen ist er eigentlich dann wirklich der alles rausholen kann, wenn was drin ist. Ja. Und das hat er mal wieder gemacht. Alonso war diesmal auch im Qualifying stark, P6, und im Rennen hat er die Position halten können.
Best
of the rest, definitiv. Und vor ihm waren dann ja ausschließlich dann Top-Fahrer in Top-Autos. Da gab es keine Chance, noch mehr rauszuholen, auf jeden Fall, was Position und Punkte angeht. Also, wirklich tolle Vorstellung wieder mal. Und er hat bewiesen, er ist immer noch auf, ja, auf dem Zenit seines Schaffens vielleicht nicht mehr, aber auf einem sehr, sehr hohen Level. Wie gesagt, wir wünschen Alonso, dass der Aston Martin nächstes Jahr eine Granate wird. Dann würde ich gerne mal sehen, wie diese ganzen Tricks dann wirklich im Kampf um Podien und Siege noch funktionieren. Gegen dann Top-Piloten wie, keine Ahnung, Verstappen, Norris, Leclerc und wie sie alle heißen. Ah, das wäre wirklich ein schönes Ding. Hoffen wir es mal. Lance Stroll, wie gesagt, gutes Wochenende von ihm. Qualifying, naja, er hat es immer ins Q2 geschafft diesmal. Das hat er einem Lewis Hamilton zum Beispiel voraus, aber P15 ist trotzdem nicht berauschend, wenn der Teamkollege auf 6 steht. Dass er im Rennen dann immer noch einen Punkt geholt hat, obwohl er eine merkwürdige Strategie gefahren ist und eine Strafe bekommen hat, spricht auch für das gute Tempo eigentlich. Ja. Also gute Punkteausbeute nochmal für Aston Martin. Hat leider nicht ganz gereicht für Platz 6, nur 3 Punkte fehlen auf die Racing Bulls. Also hätte Lance Stroll vielleicht ein bisschen mehr Disziplin walten lassen, hätte es vielleicht reichen können. Ja. So war es nicht ganz möglich. Wie gesagt, auch er viel Zickzack beim Duell mit Carlos Sainz müsste es gewesen sein. Lance Stroll hatte hinten raus ja dann wirklich frischere und weichere Reifen. Er ist dann auf Mediums ins Ziel gefahren.
Genau, hat sehr lange einen Stint auf den harten gemacht.
Ganz genau, und in Runde 42 an die Box.
Ja.
Genau, und dann ja, die letzten paar Runden, die letzten
konnte 16, er gut Gas geben, ne?
16, 18, 16 Runden, konnte er Gas geben, er hat viele überholt, er wollte dann aber punktuell ein bisschen zu viel und naja, hat es da übertrieben. Auch da Schlangenlinien, 5 Sekunden Zeitstrafe, 1 Punkt auf die Sünderkartei, auch für Lance Stroll übrigens. Trotzdem, für 7 Punkte bei mir hat es gereicht, das war auch mit diesen kleinen Makeln ein gutes Wochenende von ihm.
Ja, da du da jetzt alles so schön zusammengefasst hast, kann ich auch nur sagen, ich gebe die gleichen Punkte, 10 für Alonso, 7 für Stroll. Und ja, wie gesagt, ne, Stroll, der müsste halt einfach mal in der Quali ein bisschen besser performen und im Rennen dann Sachen machen, wie jetzt eben hier im Saisonfinale. Und dann würde man sich gar nicht groß beschweren können eigentlich. Ne? Das ist
er
ja nicht der Anspruch, dass man
mal, ne?
einen zweiten Alonso einfach, hat, sondern er muss halt einen soliden zweiten Part spielen. Aber das da tut er sich halt immer ziemlich schwer. Also da bin ich mal gespannt, wie lange der Kamerad dabei ist. Jetzt, wo Adrian Newey ja der starke Teamchef ist, also ich will jetzt nicht sagen, der starke Mann bei Aston Martin, weil es natürlich Lawrence Stroll, der Papa von Lance Stroll. Aber da könnte vielleicht dann doch der Lance ein bisschen stärker wackeln. Mal schauen, denn der Adrian Newey, der hat ja auch Anteile vom Team. Für den hat man unfassbar viel Geld ausgegeben. Und wenn der unzufrieden ist, das will man eigentlich nicht. Also wenn sich's einer erlauben kann, dann er. Und dass er da durchgedrückt hat, dass er jetzt Teamchef ist, also könnte auch noch sehr, sehr spannend werden. Vielleicht auch für Drama sorgen. Schauen wir mal. Also die nächste Saison wird auf jeden Fall spannend. Allein deswegen lohnt sich ein Abo schon. Nicht unbedingt wegen uns, sondern weil die Saison spannend wird. Und dann haben wir hier immer ganz tolle Sachen zu berichten.
Natürlich nur wegen
berichten.
Uns. Hör mal.
Genau. Und deswegen schauen wir jetzt mal bei Off the Racing Bulls. Das ist ja gerade gesagt. 3 Pünktchen hat sie getrennt. Und dann sind sie der 6. geworden vor Aston Martin. Liam Lawson 13. in der Quali, 18. im Rennen. Und Isaac Hadjar heißt der ja eigentlich, wenn man es korrekt ausspricht. 9. in der Quali und 17. im Rennen. Und auch da eigentlich, was die ganze Saison schon so geht, Hadjar wirklich eigentlich durchgehend knapp besser. Jetzt nicht welten, aber schon deutlich. Und Lawson, der verbockt sich so ein bisschen im Bearman-Style seine Rennen manchmal, aber gehen wir jetzt gleich drauf ein. Erstmal deine Punkte.
Tja, meine Punkte für die beiden Kameraden lauten 4 für Liam Lawson, 6 für Isaac Hadjar. Ich bleib bei der englischen Aussprache, die habe ich einfach besser im Ohr. Aber ja. Da ist beides korrekt, er ist mit beidem fein, hat er gesagt. Also
genau.
Kein Ding. Insgesamt natürlich eine sehr erfreuliche Saison für die beiden. Racing Bulls auf P6 ist eine solide Leistung auf jeden Fall. In Abu Dhabi lief es aber nicht so wirklich gut. Ja. Bei Lawson war schon die Quali eher semi. Im Rennen ging es dann auch nur nach hinten. Und bei Hadjar war es ganz ähnlich, wobei er die Quali sehr gut hinbekommen hat. Immerhin ins Q3, P9. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das haben wir in der Form schon öfter gesehen. Aber auch bei ihm ging es dann im Rennen nur nach hinten. Beide haben eine relativ ähnliche Strategie gefahren. Hadjar kam in Runde 14 schon an die Box, von Medium auf Hard umgeschnallt und ist dann bis zum Ende durchgefahren. Lawson 7 Runden später in Runde 21 ebenfalls von Medium auf Hard und dann bis zum Ende durchgefahren. Und dann waren beide natürlich nur noch relativ wehrlose Opfer mit harten, ausgelutschten Reifen. Am Ende des Rennens kamen dann einige, die noch Mediums hatten, durchaus frischere Mediums als die zwei, und dann ja, waren sie Sitting Duck, wie man sagt, ja, also das arme Endline, das sich dann nicht mehr großartig wehren kann. Ja. Schade, das Ergebnis in Abu Dhabi spiegelt auf keinen Fall das wieder, was wir die Saison über gesehen haben von den Zweien, aber da passte das Auto vielleicht nicht so ganz zur Strecke, vielleicht haben sie es mit dem Setup beide nicht ganz hinbekommen, und damit ich nicht wieder alles vorwegnehme, darfst du gerne zu Liam Lawson erzählen, was denn bei ihm das Problem war. Wertungstechnisch sind wir uns bei den beiden nämlich einig.
Genau, ich gebe auch Liam Lawson 4 und Isaac Hadjar 6, ja. Also folgendermaßen. Lawson hat ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es in deiner Sektion jetzt sozusagen erwähnt hattest, auch eine Strafe für erratisches Fahren bekommen. Ja. Hat dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und
war ja, aber schon vorher im Rennen, ne? Am Anfang des Rennens.
Ja, Runde aber das fand ich, ist zumindest mal ein Punktabzug gewesen, dann in der Quali hat das auch schlechter gemacht, plus ist dann halt auch vor allem eben wegen diesem Punktabzug, also wegen dieser 5-Sekunden-Strafe hinter Isaac Hadjar ins Ziel gekommen, und ja, es passiert ihm dann schon relativ oft, und was mir auch nicht, das hat jetzt aber nicht auf die Wertung Einfluss genommen, also das habe ich da nicht mit reinbezogen, aber was mir auch nicht so ganz getaugt hat, war, dass er sich so, also dass er nochmal so einen relativ ungestümen Versuch gemacht hat, den Norris zu attackieren, obwohl er, also zu kontern, obwohl er klar langsamer war. Mhm. Mini-Exkurs, ist so eine Situation, wo ich schon den Eindruck habe, dass Red Bull zu viel Macht sozusagen hat, ja, wenn sie da ein zweites Team haben und dann einer sich so stark wehrt. Und der nächste Fahrer, der ihn dann überholt, da nicht so stark bekämpft wird. Also weiß ich nicht. Also war vielleicht so eine eigenverantwortete Aktion, wo er nochmal so ein Ausrufezeichen setzen wollte. Also hat einen komischen Beigeschmack bei mir zumindest hinterlassen. Aber ich verstehe, wenn man das jetzt zum Beispiel unproblematisch findet oder wenn man sagt, das war sogar cool. Ich persönlich fand es ein bisschen zweifelhaft. Nichtsdestotrotz für mich einfach insgesamt schon ein sehr starker Fahrer, aber eben noch mit zu vielen, Unüberlegtheiten in seinem Racing, und das sollte er abstellen, dann kann er einen großen Sprung nächstes Jahr machen. Sollte er vermutlich auch tun, denn die Red Bull-Familie ist ja dafür bekannt, dass es so eine richtige, wie sagt man, Fleischmühle ist. Irgendwie so einen Ausdruck gibt es so, oder? So eine Knochenmühle, ich weiß es nicht. Ja, Fleischwolf, irgendwie so, ja. Also du wirst halt dadurch den Fleischwolf gedreht. Und dann kannst du dir keine großen Aussetzer leisten oder halt eine Durchschnittssaison, weil da einfach so viele talentierte Leute hochkommen. Ja, und dementsprechend 4 für Lawson, 6 für Hadjar. Hadjar wirklich hat selber gesagt, er weiß gar nicht, wie er das Auto auf Platz 9 gestellt hat in der Quali, denn die Pace war nicht da, aber das ganze Wochenende hat man ja dann auch gesehen, konnten sich dann nicht mehr zurückkämpfen, und das ist, wie du schon sagst, untypisch für die Racing Bulls, dass sie so weit hinten sind. Sagt ja dann aber auch Platz 6 in der Konstrukteurswertung aus, selbst mit jetzt so einem Aussetzerrennen noch 2 Pünktchen vor Aston Martin. Die hatten ihre eigenen Probleme in der Saison, aber das ist schon was sie wahrscheinlich auch unterschrieben hätten am Anfang der Saison, wenn es dann,
definitiv,
wenn sie das angeboten bekommen hätten. Ja. So, und jetzt schauen wir mal, wie es bei uns.
Halt, stopp! Moment. Kurzer Konter noch zu dieser Lawson-Norris-Situation. Ich fand es nämlich cool. Ich verrate auch gerne, warum. Es war insofern cool, als dass es da einfach um eine Position ging. Es war kein Überrundungsmanöver oder so. Liam Lawson war fair and square vor Lando Norris. Der musste ihn überholen. Soweit, so gut, ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass Liam Lawson da irgendeine Anweisung bekommen hat, da besonders hart zu fahren. Er war dann in einer guten Position einfach, ja. Der Norris, es war, glaube ich, die Situation, wo Norris 2 Piloten überholt hat in einer Kurve, ne? Das war der Lawson Stroll, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Genau. Mhm. Also er war eh schon so ein bisschen am Anschlag, hat dann die Kurve erwischt, sauber, aber hatte natürlich nicht das optimale Momentum. Ist dann raus beschleunigt aus dieser Schikane, und Liam Lawson war einfach in einer guten Position. Er hatte dann Windschatten, er war nah dran. Es ist völlig legitim, dass er dann zumindest mal, ne, guckt, ein Manöver versucht. Er hat ganz ähnlich versucht wie Oscar Piastri, nämlich in der ersten Runde in Kurve 9 rein, dann diese langgezogene dieser langgezogene Bogen da außen einfach zu fahren. Hat er versucht, es hat nicht gereicht, es gab keinen Kontakt, es gab nichts, was irgendwie unfair gewesen wäre. Also meiner Meinung nach war das ein völlig legitimes und normales Duell. Wie gesagt, ich fand's eher cool, ich fand's stark, dass er sich da nicht beeindrucken lässt, egal wer ihn da gerade überholt. Wenn es eine Chance gibt, gibt es eine Chance, und ich glaube, der Lawson ist genauso ein geradliniger Typ, und das schätze ich eigentlich sehr an ihm. Auch, und da hast du vollkommen recht, auch wenn es leider noch zu oft in die Hose geht, aber lieber so, als dass man sich dann immer nur zurückhält und auch bloß nicht im Duell geht, weil das könnte ja schief gehen. Also gerne mehr Lawson wagen.
Ja, da hast du natürlich auch wiederum recht. Und gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, das sehen auch viele Leute sehr unterschiedlich. Oder vielleicht auch nur ich, so wie ich es jetzt gerade gesehen habe. Würde mich auch interessieren, ob ich da der Einzige bin oder nicht. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal, weil jetzt ist Halbzeit. Wir sind durch die Hälfte der Teams durch. Und da kommt traditionell unser Quiz im Kreis Fragen. Da steht es momentan 12 für mich und 13 für Dave. Also entweder Gleichstand oder Dave macht es klar. Aber es gibt ja noch die große im Kreis Fragen Superfolge, wo wir ja sozusagen in Spielfilmlänge dann ein Quiz aufziehen. Das wird sicherlich auch nochmal cool und auch zum Mitraten schön. Und damit starten wir in die letzte reguläre Folge. In dieser Saison. Und nice. Dave, du darfst aussuchen, wer wem die erste Frage stellt.
Mach mal. Stell du mir mal eine Frage, dann bin ich, glaube ich, entspannter, wenn ich,
ich habe
gewonnen oder. Du hast was Einfaches.
Ich habe was Machbares.
Dann stell mir gerne was Einfaches, Machbares.
Nenne mir alle Formel 1 Fahrer in der Geschichte der Formel 1, die mindestens 4 WM-Titel eingeheimst haben.
Alle, die mindestens 4 WM-Titel eingeheimst haben.
Also 4 oder mehr.
Random Frage, aber gut. Mit 7 WM-Titeln haben wir natürlich Michael Schumacher und Lewis Hamilton.
Genau.
6 Titel hat niemand geholt. 5 Titel hat der legendäre Juan Manuel Fangio. Lange Zeit unerreicht. 4 Titel hat Sebastian Vettel.
Ja.
Max Verstappen. Alain Prost. Ich glaube, sonst niemand. Und damit
hast du die Frage richtig beantwortet. Ja. Glückwunsch. Ja, war nicht so schwierig. Ja, war nicht so schwierig. Zumindest, wenn man sich in der Formel 1-Geschichte gut auskennt.
Sehr gut.
Bin gespannt. Vielleicht hat es jeder von euch gewusst. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt was dazugelernt. Und dann bin ich gespannt, ob ich jetzt deine Frage beantworten kann oder nicht.
Jetzt pass auf. Jetzt mache ich hier eiskalt einen Werbeblock, den ich da einschiebe. Ich habe diese Frage relativ einfach beantworten können, weil, werte Freunde der Musik, wir haben da was Schönes für euch. Mehr oder weniger weltexklusive Premiere jetzt. Wir können mal droppen. Es gibt mittlerweile endlich, viele haben lang drauf gewartet, unseren Merch-Shop. Im Kreisfahren-Merch könnt ihr euch im Link unter diesem Video oder unter diesem Podcast in den Shownotes hier gerne mal anschauen. Wir haben ein paar Artikel online, wir haben lange Ärmel, kurze Ärmel. Wir haben ein paar schöne Poster für euch. Es werden aber laufend mehr Artikel dazukommen. Also wenn jetzt noch nichts dabei ist, schaut gerne mal in 1, 2, 3 Wochen wieder rein. Wir befüllen da fleißig und wir haben einen schönen Dienstleister gefunden, der das alles für uns abwickelt. Wir müssen also nur ein bisschen im Kreisfahren Flair da reinbringen und schöne Designs. Und ja, dann ist das eine runde Sache. Also gönnt euch gerne vor Weihnachten. Wir haben da natürlich was davon, ganz klar. Das Geld, was dabei rumkommt, zumindest ein kleiner Teil davon, landet wieder bei uns. Der wird direkt reinvestiert in den Kanal, in mehr schönen Formel-1-Content für euch, auch in der Winterpause. Und wenn das nichts für euch ist, Merch, ihr könnt immer noch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Die hat ganz andere schöne Vorteile. Ihr könnt aber auch sehr gerne auf unsere Partnerlinks klicken. Amazon und Thomann sind eure Freunde. Da ändert sich gar nichts für euch. Ihr könnt ganz shoppen wie gewohnt, euch da schöne Dinge rauslassen. Und wir kriegen eine kleine Provision. All das natürlich, wie gesagt, für mehr schönen Formel-1-Content. Und damit war es das wieder mit der Werbung. Und jetzt habe ich eine Frage stellen.
Ja.
Ich habe auch mehrere zur Auswahl. Und nachdem du mir eine sehr faire Frage gestellt hast, werde ich auch mal die leichtere Variante wählen. Ich hätte nämlich sonst echt eine schwere Frage. Vielleicht machen wir die als Bonus aus Spaß noch. Aber die leichte Frage ist, und ich bin mir sicher, du bist sehr oft über diese Zahl gestolpert worden, vielleicht sogar im Laufe des Wochenendes. Lando Norris hat den WM-Titel geholt. Ole, ole. Wie viele unterschiedliche Piloten haben dieses Kunststück vor ihm vollbracht? Das wüsste ich gerne. Denn
also wie viele Formel 1 Weltmeister gibt es sozusagen insgesamt?
Ganz genau.
35.
Ganz genau. Mit Lando Norris ist das korrekt, 35.
Ja.
Lando Norris
ist also, der 35. Achso, du hast gemeint für vorher, also insgesamt
vor 35, ihm genau, 34 dann natürlich davor, ja. 34. Ja. Ich glaube, die mathematische Leistung hättest du auch so vollbracht. Ja. Super, alles klar, richtig beantwortet. Das hättet ihr mit Sicherheit auch gewusst. Und somit haben wir nach 24 Rennen einen vorläufigen Endstand. Sebastian, 13 Punkte und ich, Dave, habe 14 Punkte. Einen Punkt mehr über die ganze Saison hinweg, also ging bei uns genauso knapp zur Sache wie in der echten Formel 1.
Herzschlag.
Super gut. Super gut. Ja, so mögen wir das. Aber du hast es schon angekündigt, die große Spielfilm-lange Episode folgt dann irgendwann in den nächsten Wochen. Nicht nur dafür lohnt sich ein Abo.
Jetzt hunderte
Drück
von
Punkten zu mal.
Übrigens.
Ja. Ja. Super, das war's für diese Saison mit
und wir machen weiter mit Williams und jetzt kommen die dicken Punkte über der 100-Punkte-Grenze, genauso wie bei unserer kommenden im Kreis-Fragen-Super-Episode. Also Williams 137 Punkte, Alex Albon 17. in der Quali, 16. im Rennen, Carlos Sainz 12. in der Quali, 13. im Rennen und ich gebe Alex Albon 5 Punkte und Carlos Sainz 7 Punkte und ja, also so ganz grob im letzten Saisondrittel spätestens hat Carlos Sainz das Kräfteverhältnis dann umgedreht. Es hat nicht ganz gereicht, um Alex Albon in der WM Tabelle zu überholen, aber das ist schon ein klarer Trend jetzt zumindest, wobei man auch sagen muss, Alex Albon, der dem traue ich es auch zu, dass er nächste Saison zurückschlägt und dann wieder auf einem absoluten Top-Level performt. Ja, jetzt in dem Rennen speziell ist es so gewesen wie in vielen der letzten Rennen, da hat er einfach insgesamt an dem Wochenende mit Sainz nicht mithalten können. Ja, okay, am Ende waren es nur 3 Positionen Unterschied, wie gesagt, Albon 16. und Sainz 13. Aber gerade in der Quali, einer von, ich glaube, es waren dann 3 Fahrer, namentlich er, Hamilton und Hülkenberg, die eigentlich aus Q1 hätten rauskommen müssen und da nicht verenden hätten sollen oder dürfen. War aber so, deswegen, ja, da hat er sich sein Wochenende so ein bisschen kaputt gemacht. Was hat er selber gesagt? Also erstmal hat er natürlich Lando Norris im Interview für seinen WM-Titel gratuliert. Er hat gesagt, es war ein tricky race, hat er gesagt. Also ein herausforderndes, nicht ganz einfaches Rennen für uns heute. Wir hatten einen super Start, aber wir waren nie in einer Position, wo wir einen Vorteil mit den Reifen gehabt hätten. Das hat dann bedeutet, dass wir im DRS-Train stecken geblieben sind. Und das hat er sich natürlich auch so ein bisschen selber zuzuschreiben. Wobei man sagen muss, das hat wirklich in dem Rennen den Unterschied gemacht. Ne? Also das kann man auf jeden Fall festhalten. Manche, die dann am Ende halt im Nachhinein schlauere Strategie hatten, die sind dann mit frischen Reifen dann rausgekommen aus der Box und konnten dann die Leute, die dann sich die Reifen schon kaputt gefahren hatten, relativ easy überholen. Ja, also Hamilton war da zum Beispiel einer dieser Kameraden, aber auch Lance Stroll, die hat, wie gesagt, auch einen langen First Stint gemacht.
First Stint,
ja. Ich verschmelze hier schon zwei Sprachen. Ja.
First von Metternich.
Und ja, also für Alex Albon hat das nicht geklappt. Carlos Sainz hat gesagt, wir waren das ganze Wochenende nicht besonders stark und das war jetzt ein durchschnittliches Rennen, wo nicht wirklich viel passiert ist. Wir haben uns für eine Einzelstopp-Strategie entschieden und sind dann im DRS-Zug stecken geblieben. Also bei ihm im Prinzip das gleiche im Grün, halt eben 3 Positionen besser und im Endeffekt hat ihm da halt sicherlich dann seine bessere Position am Start geholfen, die er sich halt in der Quali rausgefahren hat. Also auch da wieder, ne, Albon ja einen Platz hinter Hamilton in der Quali rausgekommen mit Platz 17 und zwischen, ich glaube, Platz 3 und Platz 19, glaube ich, waren halt wirklich 3 Zehntel oder so, ne, 3-4 Zehntel. Ja. Nagelt mich nicht drauf fest, war auf jeden Fall wirklich knapp.
Ich kann ja mal nachschauen, dann müssen wir das
schauen. Schau gerne mal nach, aber mein Punkt ist auf jeden Fall, man kann da jetzt Albon nicht den absoluten Strick draus drehen, ja, weil es ist ja wirklich inzwischen so wenig, und ich habe schon mal gesagt, na, auf diesen 3,5 bis 5, 6 Kilometer langen Strecken, je nachdem, wo man halt irgendwie gerade unterwegs ist, ein Fünftel einer Sekunde am Ende mit in unterschiedlichsten Autos rauszufahren, das ist halt wirklich gar nichts, ne? Und es ist einfach nur nochmal was zeigt, was das für ein Sport ist, auf welchem hohen Level da jeder unterwegs ist. Und auch wenn du da sozusagen lahme Teams hast, in Anführungsstrichen, hast du ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig, mit Ausnahme vielleicht noch von Alpine. Aber der Unterschied zwischen Alpine und keine Ahnung, Top 4, Top 5 Team jetzt in der Saison, der ist kleiner als in vielen Saisons Top 1 und 2. Ne? Also es ist wirklich verrückt. Das ist schon echt eine Hausnummer und wir dürfen uns jetzt natürlich nicht im Ansatz vergleichen mit Formel-1-Fahrern, aber wenn Dave und ich auf unserer heimischen Kartbahn unsere, naja, hoffentlich 24-Sekunden-Runden dann fahren, meistens 25, ich glaube 24 haben wir noch gar nicht geschafft.
Nee.
25
niedrige haben wir 25er war das.
Aber das sind wir heilfroh, wenn wir ein Rundendelta von einem Zehntel haben, ne? Auf so einer Mini-Strecke, die ist vielleicht 300 Meter lang oder so, wenn es reicht, ja. Also kann man einfach nur den Hut ziehen vor diesen Superathleten und ja. Deswegen, man kann sie kritisieren, aber da ist kein Blindgänger dabei, also nicht mehr in der heutigen Formel 1 und selbst ein Stroll, ja, der hat schon auch einiges drauf und ich glaube in der Zwischenzeit, Dave, du hast glaube ich auch den Unterschied raus recherchiert, oder?
Habe ich mittlerweile, ja. Also, das Q1 in Abu Dhabi. Oscar Piastri hatte die Bestzeit gesetzt mit einer 1:22.605. Auf Platz 5 lag Charles Leclerc. Der war, naja, eine halbe Sekunde dahinter. Also 5, 5, 8.
Lücke zwischen 1 und 2 war glaube ich, 0,25.
Knapp 13.
Ungefähr, ne? Ja, genau, ja.
Also 272 Tausendstel. Ja. Das war schon relativ groß. Aber nehmen wir mal Leclerc auf Platz 5 als Maßstab. Der, also zwischen Platz 5 und Platz 19, da lag dann Pierre Gasly, dann 863.000, also rund 3 Zehntel zwischen P5 und P19 war da der Abstand. Und ja, Lewis Hamilton war knapp über 2 Zehntel langsamer als sein Teamkollege. Und das hat dann zwischen P5 und P16 den Unterschied gemacht. Also es geht unwahrscheinlich eng zur Sache. Ich glaube, und das bin ich mir ziemlich sicher, dass wir zumindest zu Beginn des nächsten Jahres da größere Abstände sehen werden. Das ist gut und schlecht. Es ist natürlich schlecht, weil die Abstände größer werden. Die Teams liegen weiter auseinander. Das ist aber auch gleichzeitig gut, weil die Abstände größer werden. Und dadurch haben wir einen größeren Leistungsunterschied zwischen den unterschiedlichen Autos, was potenziell Überholmanöver natürlich begünstigt. Naja, so wie immer alles im Leben hat alles dann eben Vor- und Nachteile.
Na, dann sag uns doch mal deine noch.
Ganz genau.
Genau, Punkte für Williams.
So ist es. Die sage ich gerne. Die sind nämlich identisch zu deinen. Alex Albon 5, Carlos Sainz 7. Du hast im Prinzip alles gesagt. Eine Sache würde ich noch gerne anfügen. Weiß nicht, ob mir die entfallen ist gerade, ob ich die nicht gehört habe oder ob du es nicht gesagt hast. Alex Albon hatte auch noch eine Strafe zu bewältigen. Er ist zu schnell in der Box gewesen bei seinem, glaube ich, ersten Stopp. Musste dann noch 5 Sekunden warten bei seinem zweiten Stopp. Das hat sicher auch nicht geholfen. Aber ja, der Punkteunterschied kommt eben daher zustande, dass er sowohl im Qualifying als auch im Rennen einfach langsamer war als Carlos Sainz an einem Wochenende, wo eh schon nicht viel ging. Das sieht dann gleich dramatischer aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber Alex Albon hat wirklich ein bisschen die Seuche an den Hacken. Hoffen wir, dass er zu Beginn der nächsten Saison dann wieder frisch mit frischer Energie aufkreuzt und ganz ähnlich wie Lewis Hamilton auf einem anderen Niveau da wirklich mal ein Reset wagen kann.
Ja, dann sind wir jetzt bei Ferrari, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen jetzt, deswegen gehen wir jetzt nicht auf den Zeitunterschied, den wisst ihr ja inzwischen jetzt ausführlich besprochen, zwischen Leclerc und Hamilton 1, sondern so ein bisschen auf andere Dinge. 398 Punkte hat Ferrari gesammelt, sind knapp unter den 400 geblieben, aber am Ende dann auch deutlich hinter Red Bull, die ja Dritter in der Konstrukteurs-WM sind. 451 hatten die, also das waren 53 Punkte Unterschied und das ist schon eigentlich ein relativ dickes Brett. Das ist nicht der Anspruch von Ferrari, aber eins nach dem anderen, Charles Leclerc, Fünfter in der Quali, Vierter im Rennen, Lewis Hamilton 16. in der Quali, 8. im Rennen. Ich gebe Leclerc 10 von 10 Punkten. Ich glaube, da ist nicht mehr drin gewesen der Ferrari. Respekt. Das hat man in den letzten Rennen gesehen. Das ist ein absolutes Miststück. Also wie der rumrudern musste teilweise auch. Und auch hier wieder ich glaube, Hamilton hatte so einen ganz komischen Quersteher auch in der Quali. Der ist ja auch abgeflogen im Training.
Ja.
Im FP3, genau. Und das sah auch ganz, ganz komisch aus. Also der Ferrari ist schon alles andere als ein tolles Auto diese Saison. Nichtsdestotrotz, der Unterschied zwischen Hamilton und Leclerc ist deutlich gewesen, aber er ist zeitlich nicht so eklatant, dass Hamilton sich jetzt so wahnsinnig selbst kasteien muss. Natürlich Q-Qualifikation 16. Klingt katastrophal, ist auch nicht der Anspruch. Sollte auch nicht passieren, ganz klar. Nichts schön zu reden hier. Aber wie gesagt, diese 2 Zehntel Unterschied, das wäre auf anderen Strecken teilweise halt eben nicht 11 Positionen Unterschied gewesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite ist das ein Argument dafür, dass Hamilton einfach in einem Durchschnittsauto nicht herausragend ist. Dann kann man sich aber auch fragen, ist Charles Leclerc jetzt nicht so der Überfahrer? Ich halte ihn für einen der besten Fahrer im Feld, Leclerc, also vor allem Qualifier. Ja,
das, da stimme ich zu.
Das ist auch unter Experten eigentlich die einhellige Meinung, dass er einer der besten Qualifikationsfahrer überhaupt ist. Oder sagt man, dass die anderen Teams einfach inzwischen so gute Aufgaben gemacht haben und das Reglement einfach so ausgereizt ist, dass das Feld generell auf manchen Strecken zumindest sehr, sehr nah beieinander ist. Ich glaube, das lag da an einer Mischung von ganz, ganz vielen Faktoren. Ich bin mal gespannt, wie sich es auf die Psyche von Hamilton auswirkt. Der war ja nach dem Rennen, weil die letzten paar Rennen schon so, aber nach diesem Rennen auch schon echt bedient, hat einfach gar keine Lust mehr gehabt, sich den Reporter zu stellen. Ja. Kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir, komm, der eine oder andere hat es in der Vergangenheit auch noch schon mal ein bisschen souveräner hinbekommen. Ich glaube, der braucht auf jeden Fall jetzt den Urlaub. Ist auch, wie gesagt, über die Saison deutlich von Leclerc geschlagen worden. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vor allem eben Prämisse über allem, die da steht, wie ist der Ferrari nächstes Jahr? Okay, soweit an Spekulation. Leclerc auf jeden Fall tipptopp. Der hat seine 10 Punkte auf jeden Fall verdient, aus meiner Sicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit dem Ding irgendwie noch großartig mehr rausholen hätte können. Vor ihm gelandet sind ja dann, die ganzen Weltmeisterschaftskandidaten. Ne? Verstappen, den kannst du mit dem Ferrari auf jeden Fall nicht bekommen. Ne? Dann eben Norris, der es auf Sicherheit gespielt hat und sicherlich auch noch mehr hätte rausholen können. Den hat er ja zwischendurch so ein bisschen gefährdet. Ne? Spannung war auf jeden Fall da. Also ich hatte da schon so ein bisschen meine Bedenken, ob Leclerc den Norris vielleicht nicht doch schnappen könnte. Ich war sehr überrascht, wie schnell er unterwegs war am Anfang, der liebe Leclerc. Piastri hat das Ganze ja im Grunde auch im Griff gehabt. Also für mich eine 10 von 10. Aber Dave, du siehst es ein bisschen anders.
Ich sehe es ein bisschen anders und ich freue mich, dass du mir so Stallvorlagen gegeben hast. Das ist sehr schön. Zunächst meine Punkte. Ich gebe Charles Leclerc in Anführungsstrichen nur 9 Punkte. Und Hamilton, genau wie du, kriegt von mir 7. Bei Lewis Hamilton würde ich ganz gern gleich mal einhaken und diese Geschichte aufgreifen. Du hast ja Sorgen gemacht um seinen mentalen Zustand, um seine Verfassung. Ich finde es einfach nur random Bemerkung. Ja? Ich finde es ganz interessant, wie bei Lando Norris diese, Offenheit, mit der er da an die Sache rangeht, direkt als Schwäche abgetan wird und er ist ja weich und bla bla bla. Lewis Hamilton war seine ganze Karriere über ganz genauso. Ja? Ein wirklich relativ sensibler, gleichzeitig so outspoken, sagt man. Ja? Also er geht halt offen damit um, wenn es ihm auch mal schlecht geht, ja? Wenn er einen Tief hat, eine schlimme Phase. Ihm wurde das nie so angekreidet in der Öffentlichkeit, habe ich das Gefühl. Warum man da so einen Unterschied macht, auch natürlich in Fankreisen, keine Ahnung, könnt ihr mal drüber nachdenken, finde ich ganz spannend.
Ich habe eine Vermutung.
Ich bin auch, okay, kannst du gleich sagen? Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall, genauso wie du, wie Lewis Hamilton dann nächstes Jahr aus den Startlöchern kommt. Ja. Bin mir aber sicher, er ist zwar offen, was seine Kommunikation angeht mit schwierigen Situationen, aber er ist mental unfassbar stark und kann sich auch immer wieder aufraffen. Ich bin überzeugt davon und da lege ich jetzt gleich meine Hand für ins Feuer. Wenn der Ferrari ein gutes Auto wird, wenn er da im Podium mitfahren kann, dann vielleicht in den Top 3 der besten Autos, dann werden wir Lewis Hamilton sehr stark erleben.
Das
wird mit Leclerc auf Augenhöhe fahren können. Da bin ich mir sicher, er wird mental diese Saison abgehakt kriegen und bewältigt kriegen. Da mache ich mir keine Sorgen. Sein Rennwochenende in Abu Dhabi, und darum geht es ja in den Noten eigentlich, war durchwachsen wir die ganze Saison im Prinzip. Ja. Im Qualifying knapp und unglücklich, leider wieder trotzdem im ersten Qualifikationsabschnitt ausgeschieden. Das hat ihn fürs Rennen in eine unheimlich schwere Position gebracht. Dass er es trotzdem auf Rang 8 geschafft hat, regt mir eine ganze Menge Respekt ab. Also er konnte sich dann schon von Samstag auf Sonntag auch wieder aufraffen. Er ist professionell genug, er ist stark genug mental und fahrerisch, dass er dann trotzdem nach vorne kommt. Er hat sich dann hinter Ocon und Alonso die Zähne ausgebissen. Hätte er die zwei noch geknackt, hätte ich ihm gerne auch mehr Punkte gegeben, trotz der schlechten Quali-Leistung. Aber so, ich glaube, mit 7 und einer insgesamt guten Wertung ist er trotzdem gut bedient. Jetzt kommen wir zu Charles Leclerc, dem ich nur 9 Punkte gebe, im Gegensatz zu dir. Das ist schnell erklärt. Du hast gesagt, du hattest das Gefühl, er könnte Lando Norris vielleicht angreifen, vielleicht kriegen. Und genau das ist der entscheidende Punkt, warum er von mir nur 9 Punkte kriegt. Er hat sich da offensichtlich auch dieser Illusion hingegeben, dass er Lando Norris vielleicht ärgern kann und hat dabei in der Startphase sich die Reifen ziemlich früh, ziemlich verschlissen. Das hat dann am Ende Performance gekostet auf jeden Fall. Also Da hätte ich vielleicht erwartet, also ist jetzt wirklich Kritik auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, ja, hätte ich erwartet, dass er sich das besser einteilt. Andererseits freut man sich natürlich, ne, sobald ein Pilot eine Chance sieht, eine Chance wittert, dann versucht er auch reinzuhalten. Das darf man nicht überbewerten, aber ich denke, Charles Leclerc wusste, dass er mit denen da vorne nicht mithalten kann und hätte eher sein Rennen durchziehen müssen. Ich glaube, dann hätte ich ihm eine 10 gegeben. Die Positionen geben es auf jeden Fall her, dass man ihm eine 10 gibt. Wie diese Position im Rennen zustande kam, da sehe ich einen winzigen Makel und gebe ihm eine 9,5.
Okay, dann sind wir bei Red Bull, dem ersten Team, das über 400 Punkte hat, 451. Verstappen, erster in der Quali, also Pole Position, erster im Rennen. Ja. Yuki Tsunoda, 10. in der Quali, 14. im Rennen, also Verstappen natürlich wieder mal 10 von 10, also was soll er da auch besser machen, tipptopp und war auch, haben wir im letzten Video auch schon gesagt, unantastbar, ja. Also die McLaren hatten da eigentlich auch keine Chance, mit ihm mitzuhalten, das hat er wirklich top gemacht. Deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Also war eine Wahnsinnsaufholjagd die letzten paar Rennen, wie er da, ja, den Abstand schmelzen hat lassen können, ja, zu den beiden McLaren-Fahrern und viel hat nicht mehr gefehlt. Man darf nie vergessen, Lando Norris hat auch sehr viel Pech gehabt. Das hat ihm, 50 Punkte aufwärts sicherlich gekostet, Disqualifikation Las Vegas, den Motorschaden in Zandvoort, solche Geschichten. Das hatten weder Verstappen noch Piastri in dem Ausmaß, dieses Pech. Also komme ich gleich auch noch später nochmal drauf zu sprechen. Dann unfair zu sagen, er ist da irgendwie bevorzugt worden oder er hat glücklich irgendwie den Weltmeistertitel bekommen. Bei allem Talent und unfassbarer Fahrkunst und Verstappen ist für mich unter den dreien auch weiterhin der stärkste Fahrer insgesamt. Hat Verstappen dann aber doch auch schon ein bisschen Glück natürlich gehabt, dass eben diese Dinge passiert sind, ja. Und das soll gar nicht seine Leistung schmälern, aber die Formel 1, sagen wir immer, ist nicht so einfach, ne? Und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Man kann trotzdem eine andere Meinung haben, aber man darf halt nicht so tun, als ob das nicht passiert wäre. Denn das gehört eben auch zur Wahrheit, ja. Yuki Tsunoda, eigentlich solide, performt insgesamt, zumindest mal in der Quali. 10. ist okay, ja. Wenn man mal so schaut, was in den letzten Jahren möglich war im Red Bull, wenn man eben nicht Verstappen heißt. Man darf nicht vergessen, das Ding ist halt schon potenziell das schnellste oder zweitschnellste Auto, je nachdem, wie es halt zur aktuellen Strecke passt und manchmal auch schlechter diese Saison, definitiv, weil Red Bull da mit der Entwicklung nicht so gut weitergekommen ist. Aber es hat auch ein unfassbar kleines Arbeitsfenster, dieses Auto. Und das kann eben ein Max Verstappen treffen. Das macht seine Klasse aus. Viele andere Fahrer schaffen das nicht. Unter anderem jetzt Yuki Tsunoda. Perez hat es vergleichbar gut gemacht noch irgendwie in seinen letzten Jahren. Auch in der Saison, wo er dann ja so kritisiert worden ist, 2024. Aber so ein Lawson ist, gut, der hat auch keine richtig faire Chance bekommen, aber relativ krachend gescheitert. Dementsprechend ist das in Ordnung. Aber im Rennen dann ist es dann eher nach hinten gegangen. Was ich auch ziemlich am Flop fand, war eben sein Verteidigungsmanöver gegen Norris. Das war unbeholfen aus meiner Sicht. Das hätte er eher so wie Perez machen sollen 2021, sich dann in anderen Teilen der Strecke aussuchen und ihn dann ordentlich Rundenzeit kosten, denn da, wo er ihn hat auflaufen lassen, so mitten auf der Geraden, was will er denn da machen, außer halt Zickzack fahren? Und das ist eine niedrige, in dem Fall niedrige Rennintelligenz, die ich ihm auch so in dem Moment nicht zugetraut hätte, denn er ist eigentlich ein Fahrer, wenn du den normal überholen willst und das Auto halbwegs gleich schnell ist, was in dem Fall jetzt nicht der Fall war, also er war, so wie er mit dem Red Bull zurechtkommt, natürlich dem Norris unterlegen, so viel ist schon mal klar, aber eigentlich ist Tsunoda einer, der ganz schwer zu überholen ist und da hatte ich mir, was heißt mehr erhofft, also ich habe ja so ein bisschen für Norris gefiebert, so, aber da hätte ich von Tsunoda eigentlich mehr erwartet, sagen wir es mal so, ja. Und das fand ich dann ein bisschen enttäuschend und insgesamt dann doch echt nur ein durchschnittliches Rennen. Vor allem, wenn man dann halt natürlich Verstappen als Messlatte hat, da kann man nicht glänzen. Und das war dann halt über die Saison auch sein Niedergang, leider. Mal schauen, ob wir ihn nochmal in der Formel 1 sehen. Ich sehe die Chancen relativ gering. Vielleicht über die Hintertür dann bei Aston Martin, wenn da noch was geht. Und da ist ja Honda dann, also die ihn da ja gefördert haben immer. Ab nächstem Jahr Motorenhersteller für Aston Martin, aber naja, alles Zukunftsmusik. Schauen wir mal, was Dave jetzt sagt zu den beiden Kameraden.
Jo, also meine Punkte sind schon mal identisch wie deine. Max Verstappen natürlich mit der Bestnote 10 von 10. Yuki Tsunoda kriegt auch von mir die 5 für dieses Wochenende in Abu Dhabi. Beim Duell mit Norris, da kann man gleich mal bei Tsunoda nämlich einsteigen, gebe ich zu bedenken, dass Lando Norris viel frischere und weichere Reifen am Start hatte.
Ja, klar.
Yuki Tsunoda war da schon sehr, sehr lange auf, ich glaube, den harten Pneus unterwegs am Anfang. Lass mich kurz gucken und nicht lügen, jawohl. Und hatte da einen langen Stint. Also ich glaube nicht, dass er sich da aussuchen konnte, wo der Lando Norris ihn kriegt. Zum einen, es hat sich dann blöd ergeben, ja, es sah dumm aus, weil letztendlich ist dann Lando Norris auf ihn aufgelaufen, an einem Punkt der Strecke, wo er halt nichts ausrichten kann. Das hat nicht geholfen, aber ganz ehrlich, selbst wenn, dann hätte er ihn halt eine halbe Runde lang aufgehalten, das hätte halt ein bisschen was gekostet. Ich glaube, er hätte dahingehend nichts besser machen können. Das Manöver an sich war natürlich Kokolores, ja, das hätte er besser machen können, nämlich einfach darauf verzichten, der Schlangenlinien zu fahren. Das war schon einigermaßen hilflos, dafür ziehe ich ihm auch nochmal ein bisschen einen Punkt ab extra. Ansonsten war es kein so schlechtes Wochenende. Er hat wirklich den Wingman gegeben. Ja, er hat das Teamgame gespielt, hat da Max Verstappen zweimal Windschatten gespendet, auf jeden Fall im letzten Qualifikationsabschnitt, in den er ja auch reingekommen ist. Auch das ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Also das hat er soweit schon ganz gut gemacht.
Er hat sich da so ein bisschen geopfert, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, er hat ja keine Zeit dadurch setzen können, ja.
Er hatte auch keine Wahl, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ne? Natürlich, es gibt eine winzige Chance, dass Verstappen den WM-Titel holt, dann versuchen die natürlich alles. Das ist der große Vorteil, den Max Verstappen hat. Den hat er sich erarbeitet und erkämpft, aber er hat ihn. Das ist völlig legitim und in Ordnung. Also Tsunoda sah dann ein bisschen schlechter aus insgesamt, als er eigentlich war, aber trotzdem, für mehr als ein mittelmäßiges Wochenende kann ich mich da jetzt nicht begeistern, notentechnisch bei ihm. Zu Max Verstappen muss man nicht viel sagen. Er hat viel geleistet auf jeden Fall diese Saison. Du hast eine Menge gesagt. Ich werfe noch gerne eine Statistik rein. Er hat in den letzten 10 Rennen des Jahres 10-mal einen Podiumsplatz geholt. Einige davon gewonnen. Ja. In den ersten 14 Rennen des Jahres, also ne, die ersten rund 2/3, da kam er nur 5-mal aufs Podium, hat nur 2 Siege geholt.
Das ist übrigens also seine zweitlängste Serie, ne, an Podien.
Das inzwischen. Ist so, ja. Also 10 Podien, 6 Siege davon, spricht einerseits für Max Verstappen, spricht aber auch, und das vergessen leider sehr, sehr viele, wir sehen es auch in den Kommentaren immer wieder, McLaren hat sehr früh in der Saison einfach aufgehört, das Auto zu entwickeln, Red Bull nicht, ja, also Red Bull war dann in Relation zum McLaren, wurde dann immer stärker und stärker, hatte auch auf der einen oder anderen Strecke sogar das schnellste Auto.
Ja.
Das ist Punkt 1, aber natürlich muss man das dann auch umsetzen und alles rausholen und das kann Max Verstappen wie kein anderer. Ich kann natürlich auch gleich vorwegnehmen, wer uns auf Social Media regelmäßig folgt, weiß das auch. Wir geben ja nach jedem Rennen tatsächlich auch natürlich nochmal die Übersicht unserer Fahrernoten raus und auf dem letzten Slide sind die aktuellen Top 5. Ich meine, mit einer doppelten 10 wird Max Verstappen da seine Führung behalten. Also er wird von uns auch tatsächlich zum besten Piloten des Jahres gekürt werden. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Und das spricht natürlich auch Bände. Also er hat wirklich eine ganze Menge geleistet, auch in Abu Dhabi. Deswegen ist die 10 von 10 da, glaube ich, doppelt gerechtfertigt.
Tja, und damit sind wir bei Mercedes. 469 Punkte haben die George Russell, also damit Zweiter in der WM, in der Konstrukteurs-WM. George Russell 4. in der Quali, 5. im Rennen. Digga Kimi Antonelli 14. in der Quali, 15. im Rennen. Ja, also ich gebe George Russell 9 von 10 Punkten, wobei ich auch da könnte man theoretisch sagen, dass es wie bei Leclerc ist, mehr kann man da eigentlich nicht rausholen. Ich bleibe jetzt bei meinen 9. Antonelli habe ich jetzt 6 geschrieben, mache ich aber trotzdem eine 5 draus, weil er ist schon, also naja, sagen wir mal so, er ist auch in dieser Range drin, in der es super knapp war, ne, in der Quali, wie gesagt, auch Russell und Antonelli, da lag ein Wimpernschlag im Prinzip und das hat dann halt ausgereicht. Im Rennen hat Antonelli halt dann auch aber nicht sich nach vorne kämpfen können. Das hatte eben ja vielerlei Gründe, aber seine Strategie, die hat es eben da auch nicht unbedingt in die Hände gespielt. Also er ist da auf dem harten Reifen gestartet und hat dann aber die Strategie nicht so wirklich, wie sagt man,
Umgesetzt,
genau, vielen Dank, weil er mit dem harten Reifen jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen hatte, sich da durch den DRS-Train durchzupflügen gleich am Anfang. Das hätte er ja dann gebraucht, um hinten raus dann eine gute Position zu haben. Hat nicht so richtig funktioniert. Also dementsprechend Russell 9, Antonelli 5 und festzuhalten bleibt noch. Also Russell hat, finde ich, nochmal einen Sprung nach vorne gemacht in dieser Saison. Auch da gehen wir in der großen Folge nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Ja. Der ist so ein bisschen wie auch Piastri, da sieht man immer einen deutlichen Fortschritt von Saison zu Saison. Er ist ja jetzt ein bisschen länger schon dabei. Finde ich richtig stark und ich hoffe für ihn, dass er einen guten Mercedes bekommt, endlich mal. Also der auch Weltmeistermaterial ist auf dem Papier und dann sehe ich den auf jeden Fall im WM-Kampf und kann mir gut vorstellen, dass er da nochmal ein bisschen eine andere Schärfe reinbringt, weil ich finde, der ist auch vom Charakter her nochmal ein anderer Fahrer als zum Beispiel Norris. Also wenn ein Russell gegen einen Verstappen dann auf der Strecke im Duell ist, das hat mehr Pfeffer, finde ich. Schauen wir mal. Und Antonelli.
Die mögen sich ja eh.
Ja, hat sich auch so ein bisschen normalisiert inzwischen zwischen den zwei. Ja. Aber ja, das birgt auf jeden Fall Zunder. Und Antonelli, der hat eine solide erste Saison gefahren. Wie gesagt, der Kamerad ist erst 19 und dann mit so viel Druck bei so einem großen Team hat er auf jeden Fall, ist er nicht eingebrochen, hat viele, viele Glanzpunkte gesetzt, ab und zu auch, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber halt natürlich nicht das Maximum rausgeholt, ist aber völlig normal, Rookie-Saison. Bei ihm, denke ich mal, ist jetzt meine Einschätzung, dass es in eine ähnliche Richtung gehen wie bei Piastri und bei Russell. Der wird sich jedes Jahr nochmal deutlich verbessern. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann seinen Vorschusslorbeeren zu großem Teil gerecht wird. Also 9 Russell, 5 Antonelli, du siehst es ebenso.
Ich sehe es ganz identisch, ja. Auch ich gebe Russell 9 und Antonelli 5 und steig gleich mal ein mit einer Ergänzung. Du hast den Abstand angesprochen im Qualifying. Im Q2, da war Antonelli ja noch dabei. Da hat George Russell die Bestzeit gesetzt. Er war der Erste.
Stimmt, ja.
Antonelli war dann entsprechend 14. und Vorletzter im Q2, aber der Abstand exakt 350.000, also 3,5 Zehntel. Bisschen größer als zwischen Leclerc und Hamilton tatsächlich, aber jetzt auch nicht eine Riesenmenge. 3 Zehntel ist ein Abstand, das sagt man. Das ist von einem Rookie zu einem sehr schnellen, erfahrenen Teamkollegen. Auf jeden Fall im Rahmen, ja, das hat man sich ja immer gewünscht.
Er kannte die Strecke Sergio nicht Perez, vorher, darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Ja. Das hat man sich ja bei Sergio Perez immer gewünscht. Solange er innerhalb von 3-4 Zehntel hinter Max Verstappen rumcruist, ist alles in Ordnung, hat Helmut Marko immer gesagt. Und über Helmut Marko haben wir jetzt gerade bei Red Bull nicht gesprochen, können wir aber machen, denn in unserer Highlights-Episode haben wir noch drüber spekuliert, ob wir den nächstes Jahr nochmal sehen. Ja. Mittlerweile, das habe ich jetzt gerade hier gesehen, ist bestätigt worden, Helmut Marko wird aufhören, Ende 25, also Abu Dhabi war sein letztes Rennen und jetzt munkelt man. Sebastian Vettel war ein Name, der da öfter gefallen ist. Man munkelt aber gerade tatsächlich. Deswegen war Giampiero Lambiase vielleicht auch so emotional nach dem Rennen. Es könnte nämlich auch das letzte Rennen für Lambiase gewesen sein, aber am Boxenstand, er könnte in eine ähnliche Rolle rücken, wie sie jetzt eben Helmut Marko hatte. Das ist noch Spekulation, aber dass Helmut Marko Red Bull verlässt, ist safe. So viel also hier zum Newsflash mitten in den Fahrernoten. Dann spreche ich noch mal kurz über die Mercedes-Piloten, habe ich noch nicht viel gesagt dazu. Also Antonelli war 3,5 Zehntel hinter Russell, das als Ergänzung. Es war nicht sein bestes Wochenende tatsächlich. Er hat da im Lauf seiner Rookie-Saison schon mehr Akzente gesetzt. Trotzdem, abgesehen davon, war es wirklich insgesamt ordentlich. Er hat strategisch was gewagt. Er war neben Piastri und zwei anderen, ich glaube, er war dann noch Tsunoda und Stroll, der einzige Pilot, der auf harten Reifen gestartet ist. Mhm. Das hat nicht funktioniert für ihn. Er konnte die Strategie nicht umsetzen. Das hast du ja schon völlig richtig gesagt. Aber ich glaube, es gibt trotzdem jemanden, der sich darüber freuen wird, dass er die Strategie nicht umsetzen konnte. Das ist nämlich Lewis Hamilton. Der ist jetzt nämlich knapp vor Antonelli noch im WM-Endstand geblieben. Lewis Hamilton 6. mit 156 Punkten. Antonelli ein Platz dahinter mit 150. Also 6 Punkte weniger nur. Ja, ob das jetzt für Antonelli oder gegen Hamilton spricht, macht euch selber ein Bild. Das sieht auf jeden Fall für den einen deutlich besser aus als für den anderen. Ja. Trotzdem. Also ich bin mir sicher, wie gesagt, Antonelli wird nächste Saison auch ganz anders bei der Musik sein. Dann muss sich George Russell vielleicht ein bisschen wärmer anziehen, der einmal mehr wirklich eine hervorragende Leistung gebracht hat in Abu Dhabi. Er hatte wieder mit ein bisschen Problemen am Auto zu kämpfen, dass er das Ding trotzdem auf Platz 4 stellt im Qualifying. Super gut. für den verhauenen Start gebe ich ihm ein bisschen Punktabzug. Da hat er Positionen verloren, hat sich dann trotzdem noch ein bisschen nach vorne kämpfen können, ist am Ende Fünfter geworden. Das ist, glaube ich, sehr ordentlich und deutet ziemlich genau an, wo Mercedes da insgesamt so stand über weite Strecken der Saison. Geht völlig in Ordnung, daher sehr, sehr starke 9 Punkte für Russell, weniger starke 5 für Antonelli.
Ja, und damit sind wir bei McLaren angekommen. Die haben tatsächlich die 800-Punkte-Marke geknackt. 833 waren es am Ende. Norris Zweiter in der Quali, Dritter im Rennen. Piastri Dritter in der Quali, Zweiter im Rennen. Beide kriegen von mir 9 Punkte. Nicht die 10 Punkte, weil ja, Piastri hätte dafür aus meiner Sicht gewinnen müssen. Aber er hat ein super starkes Rennen gemacht, vor allem wenn man die Tatsache einbezieht, dass er eben eine sehr schwache Phase jetzt hatte, hinten raus, genauso wie letzte Saison. Er hat es jetzt aber tatsächlich auch besser hinbekommen als letzte Saison. Da waren von den letzten 6 Rennen jetzt 2, die er doch recht stark abgeschlossen hat. Und letzte Saison war es eigentlich nur 1. Also deswegen geht es da auch bergauf. Insgesamt hat er ja wirklich auch eine nochmal deutlich stärkere Saison dieses Jahr hingelegt als letztes Jahr. War sehr, sehr nah an Norris insgesamt dran. Über weite Strecken der Saison ja auch vor ihm in der WM, auch öfters vor ihm als in der WM. Aber ja, abgerechnet wird zum Schluss 1 Euro ins Phrasenschwein damit. Und ja.
Ah, das gute
hat mir auf jeden Fall gut gefallen, auch dass er da am Anfang mutig an Norris vorbeigegangen ist, außen in der ersten Runde, aber man darf auch nicht vergessen, Norris, der hat seinerseits natürlich alles so sicher wie möglich nach Hause gecruised, wobei gecruised ist jetzt zu viel gesagt, weil es war schon nicht ganz ohne, hat er auch nach dem Rennen gesagt, also weil Leclerc, der war ja dann doch vergleichsweise stark, also er konnte sich da nicht ausruhen und man weiß ja auch nie, ne, was da so alles passiert, also er hat da schon auch ordentlich sich strecken müssen, aber ich glaube, er hat trotzdem das alles sehr kontrolliert gemacht, der liebe Norris, und deswegen auch nur 9 Punkte. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist das jetzt vielleicht gerade deswegen eine 10, weil er genau das halt gemacht hat, was er machen musste und das hat ihm gereicht. Das ist ja auch schlau und ich finde, das ist eine seiner größten Stärken übrigens. Vielleicht auch der Faktor, warum er auch Weltmeister geworden ist, denn der ist eben kein Highsporn und nimmt dann eben eher mal die sicheren Punkte mit und als er das eben einmal nicht gemacht hat und versucht da aus seinen, aus seinem Charakter auszubrechen. Das war dann in Kanada und dann hat er ja dieses Harakiri-Manöver gemacht. Das ist dann gleich in die Hose gegangen und danach ist es ja eigentlich konstant bergauf gegangen. Also ich kann es jetzt nicht sicher sagen, aber ich glaube schon, dass er dann für sich dann entschieden hat, hey, wisst ihr was, ich bin der ich bin und fertig. Ja, und er hat ja auch am Ende der Saison gesagt dann, als er Weltmeister geworden ist in irgendeinem Interview, hey, ich bin einfach happy damit, dass ich auf meine Art Weltmeister geworden bin. Ne? Also das finde ich, ist eine schöne Geschichte und das muss man auch einfach akzeptieren. Das macht ja die Formel 1 auch irgendwo so interessant. Du hast irgendwie dann diese Schumacher-Verstappen-Typen, diese ganz harten Hunde, die manchmal übers Ziel hinausschießen, aber die halt, mit denen ist halt nicht gut Kirschen essen. Das weißt du dann auch auf der Strecke. Und dann hast du halt sowas wie einen Norris und auch dann irgendwas, was so ein bisschen unter Verstappen ist, vielleicht von der Aggressivität wie so ein Russell, der dann so zwischen Norris und in der Hinsicht zwischen Norris und Verstappen vielleicht steht. Also alles sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, viele, viele sehr, sehr schnell. Und ich wünsche eigentlich allen, dass sie nächstes Jahr ein möglichst starkes Auto haben, damit dann vielleicht möglichst der Fahrer den Unterschied macht und nicht das Auto. Das hatten wir ja in vielen Formel-1-Saisons so. Das wünsche ich mir nicht, weil das war dieses Jahr auf jeden Fall spannender als die Jahre davor. Verstappen natürlich völlig verdient, vierfacher Weltmeister in den letzten Jahren, aber auch da hätten wir uns, glaube ich, das ein oder andere Mal gewünscht, dass es einfach knapper ist. Aber solche Phasen gab es immer mal wieder. Nicht zuletzt natürlich mit Hamilton und auch mit Michael Schumacher und gibt es noch ganz viele andere, die man noch aufzählen können, aber das mache ich jetzt nicht, sondern übergebe das Wort an Dave.
Das ist schön. Wertungstechnisch sind wir uns auch da einig. Die beiden Kameraden Norris und Piastri kriegen auch von mir 9 Punkte. Ja, im Prinzip aus den gleichen Gründen. Sie haben beide definitiv gemacht, was drin war. An Max Verstappen führt an diesem Wochenende aber kein Weg vorbei. Lando Norris, du hast es ja schon angesprochen, hat mal wieder ganz gutes Risikomanagement bewiesen. Ich glaube, das ist das Stichwort, nach dem du gesucht hast vorhin.
Ja.
Das zeichnet ihn definitiv aus. Ja. Er hat aber auch gezeigt, dass er durchaus überholen kann, dass er den WM-Titel nicht geschenkt haben will. Also er hat sich schon noch gestreckt. Nach seinem ersten Boxenstopp musste er da einige Piloten überholen. Kam ja auch dieses Doppelmanöver gegen Stroll und Lawson, dann eben Yuki Tsunoda hat er sich da ein bisschen gekabbelt. Das war alles nicht irgendwie so auf dem Servierteller bereit für ihn. Also er musste schon noch kämpfen. Und genau, das hat er sehr souverän und kontrolliert gelöst, mit der nötigen Aggressivität. Aber das haben wir von ihm öfter gesehen, dass er dann ein bisschen zögert. Das wirkt immer so, als würde er keinen, Harakiri-Angriff wagen. Aber wahrscheinlich ist es eben seine Art von Risikomanagement. Er weiß genau, er kann schon jetzt da reinhalten, aber dann geht's halt schief. Deswegen fährt er dann halt oft ein ganzes Rennen hinter einem Piloten. Das ist aber auch ein Stück weit eben dieser aktuellen Ground-Effect-Ära geschuldet. Da braucht es ein großes Delta, einen großen Unterschied zwischen zwei Autos, damit er überholt werden kann. Das hat er akzeptiert und dann überholt er im Zweifelsfall lieber nicht. Das wird ihm von vielen sicher angekreidet. Du hattest vorhin ja eh noch eine Idee, warum bei Hamilton niemand so gekreischt hat nach, oder ist er viel zu weich, bei Norris schon. Sag mal, ich bin gespannt.
Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass Hamilton einfach vom Fleck weg um die WM gekämpft hat und Norris das Material nicht hatte. Und dadurch hat Hamilton sofort das Standing gehabt. Er hat gegen Alonso, ist er punktgleich aus der Saison gekommen. Ich glaube, es war auch nur ein Punkt zur Fahrer-WM. Ja. Also,
ein Punkt hinter Kimi, ja.
Ja, also da hat er einfach ein riesen Ausrufezeichen gesetzt. Ja. Raikkonen war ja zu dem Zeitpunkt auch Weltmeister, ne? Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ne? Ja. Also genau, und da hast du eigentlich die zwei Platzhirsche gehabt. Ne? Das waren so die Fahrer überhaupt eigentlich zu der Zeit, die da im Feld waren. Michael Schumacher war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Formel 1. Also da gab es nicht wirklich irgendwas, was drüber stand. Und dann kommt er da in die Formel 1 rein und setzt mal so eine Duftmarke. Und dann kann er sich eigentlich auch schon alles erlauben für viele Leute, ne? Dass er da ein bisschen offener und eher so der Lando Norris Typ ist. Ja. Wenn Norris das Material gehabt hätte von vornherein, da auch schon vom Fleck weg um WMs gekämpft hätte, dann glaube ich, würden viele ihn auch anders sehen. Das ist halt so. Und Norris hat halt so ein bisschen dieses Schuljungenmäßige, dieses verschmitzte Lächeln. Da kann man manchmal denken,
das
okay.
Das hatte Hamilton noch aber auch.
Ja,
am
Hamilton,
Anfang seiner Karriere.
Aber ich finde trotzdem, Norris wirkt noch so ein bisschen bubihafter. Das meine ich auch gar nicht böse irgendwie.
Norris hat den besten Lacher auf jeden Fall.
Ja, aber der ist da halt einfach so ein Sunnyboy. Und ich glaube, viele Leute, die eher auf so Leute wie Max Verstappen stehen, die dann halt einfach die ganz knallharten sind, ne? So ein richtiger Racer, richtiger Typ, die können damit nichts anfangen und sehen den halt dann als Weichling und unterschätzen ihn dann aber auch. Weil ich habe so das Gefühl, dass er halt manchmal auch angesehen wird als jemand, der einfach nicht die Klasse von einem Verstappen hat. Okay, hat er auch wahrscheinlich nicht, weil Verstappen einfach absoluter Ausnahmekönner ist, aber er hat halt auch nicht die Gelegenheit gehabt, das jetzt über einen langen Zeitraum zu zeigen. Und das war eigentlich auch erst die erste Saison überhaupt, wo er jetzt im Großen und Ganzen ein konkurrenzfähiges Auto hatte, von Anfang bis zum Ende. Ja, und da war eher der Verstappen, der zwischendurch halt mal nicht ein konkurrenzfähiges Auto hatte. Das war letztes Jahr sozusagen andersrum. Ja? Da waren am Anfang der Saison die McLaren nicht konkurrenzfähig und sind dann so richtig gekommen. Ja, aber das ist halt die Formel 1, ne?
So ist es, so ist es. Ja, prima, sehr schön. Stimme ich zu. Also das kann sehr guten Grund dafür gewesen sein. Ganz kurz zwei, drei Worte noch zu Oscar Piastri, bevor wir endgültig einen Deckel drauf machen. Er hat sich rehabilitiert. Du hast es gesagt, die letzten zwei Rennen war er eigentlich wieder der Piastri, wie wir ihn zu Anfang der Saison gesehen haben. Sehr schnell, sehr konstant, sehr unaufgeregt und hat für mich eines der besten Manöver der Saison gesetzt, indem er sich da neben Norris platziert hat, direkt in der Eröffnungsrunde auf härteren Reifen und dann nicht nur seinen Teamkollegen, sondern auch seinen WM-Mitaspiranten einfach wirklich hat stehen lassen. Also klar, Lando Norris hat nicht in letzter Konsequenz dagegen gehalten, der hatte da was zu verlieren, aber sowas überhaupt zu versuchen, bin mir sicher, das war nicht von McLaren orchestriert, das hat der Piastri einfach wieder ganz kaltschnäuzig gemacht und sich da nichts gefallen lassen. Also wirklich bravo, bravo, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn er das eben über die gesamte Saison so konserviert mit eben einer kürzeren oder gar keiner Schwächephase zwischendrin, dann hat er definitiv das Zeug zum Weltmeister und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was wir da noch sehen werden von Piastri, wie sich die Teamdynamik jetzt eben entwickelt bei McLaren. Ach, das wird alles ganz fantastisch, aber ich glaube, damit beschließen wir tatsächlich jetzt die letzte Episode, die letzte Fahrernoten-Episode des Jahres. Wie gesagt, wir werden sehr, sehr viel weiter produzieren für euch. Es gibt mindestens jede Woche eins, vielleicht sogar mehrere Videos, mehrere Episoden. Also lohnt sich immer dran zu bleiben, immer mal reinzuschauen. Wir lassen euch auf jeden Fall nicht im Regen stehen. Formel-1-Fans dieser Welt, ihr kriegt von uns auch weiterhin schöne, spannende, interessante Folgen. Wir haben da schon einiges in der Schublade liegen, also nicht vergessen, guckt immer wieder vorbei.
Genau, und dann freuen wir uns zusammen auf die neue Saison und alles, was da in der Zwischenzeit noch so kommt. Da wird noch einiges, wie gesagt, am Start sein. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, wie immer. Bis dann.
Mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Ciao, ciao.